Muss ich alles das glauben, was in der Bibel steht? Also für die einen, und das sind viele, die heute Morgen in Mülheim hier entweder frühstücken oder in den Betten liegen, für viele ist es eine völlig irrelevante Frage. Die Frage ist längst beantwortet. Nein, natürlich nicht. Das hat man entweder irgendwie so gehört oder wo auch immer gelernt. Leute haben das einem gesagt. Muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Nein, natürlich nicht, würden ganz viele Menschen sagen. Dann gibt es wieder andere, die haben überhaupt kein Problem mit der Bibel. Das mag nicht die Mehrheit sein, aber eine ganze Menge Leute, die das einfach alles glauben können, was da stehen, die gar nicht nachvollziehen können, warum man da ein Problem hat und die auch wenig Verständnis haben für kritische Bibelleser. Ich vermute mal, manche der Leute, die mit der Bibel an dieser Stelle überhaupt kein Problem haben, steile These, haben sie gar nicht ganz durchgelesen. Denn da gibt es schon manches, was nicht so ganz leicht zu verdauen ist. Dann wieder andere, die verbinden diese Frage so mit einer Art Rechtgläubigkeitstyp. Also wenn du an irgendeiner Stelle Mühe hast, Zweifel äußerst, Unverständnis äußerst, dann gibt es so in der Bewertung dieser Leute irgendwie Minuspunkte. Also man hat zu glauben, was da steht und man muss glauben, was in der Bibel steht. Und wer das irgendwie an irgendeiner Stelle nicht so recht tut und das auch noch laut äußert, der hat dann ein kleines Problem. Ich bin mit der Heiligen Schrift in meinem Elternhaus aufgewachsen. Die Bibel lag bei uns auf dem Küchentisch, Luther 1912. Ich habe das Bild noch ganz genau vor Augen. Luther 1912 heißt, das war eine Übersetzung, die heute nicht mehr so ganz verständlich ist. Und eigenartig, was ich da so assoziiere. Wir haben morgens und abends in der Bibel gelesen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann assoziiere ich das Wort Sintemal. Habt ihr schon mal Sintemal gehört? Also wer Luther 1912 kennt, der kennt dieses Wort. Und ich erinnere mich bis heute daran, an dieses merkwürdige Wort, was wir sonst überhaupt nicht mehr in unserer Sprache haben, was aber in dieser Bibel noch verbreitet war. Und es ist vielleicht ein bisschen symptomatisch, dass man nicht immer alles so ganz besonders gut versteht in den alten Bibelübersetzungen, weil sie solche Worte verwenden. Aber morgens und abends wurde in meinem Elternhaus darin gelesen. Meine Prägung ist so, meine Mutter kriegte schon eine verbale Krise, wenn wir, ich bin mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen, von daher rede ich immer so im Doppelpack, wenn wir irgendwelche Zweifel an biblischen Inhalten äußerten. Das war für sie schon so, es roch nach Abfall vom Glauben und war für sie als fromme Frau was ganz Schwieriges. Und wir waren einerseits bibelfest. Und unsere Religionslehrer, die mussten sich warm anziehen, weil wir in der Bibelkenntnis in der Regel besser waren als sie. Und auf der anderen Seite konnte man meine Eltern, und das tut man als Teenager ja mal ganz gerne, ganz schön provozieren, wenn man irgendwelche Zweifel oder Gegenthesen zu dem, was man in der Bibel gelesen hat, geäußert hat. Also, wie ist die Lage heute? Auf der einen Seite haben wir Bibelübersetzungen bis zum Abwinken. Wir haben Bibeln und gleich in mehrfacher Version in unseren Smartphones. Wir haben für die etwas ausgeflippteren die Volksbibel. Alles ist da. Sind wir Bibelexperten? Also wir, die wir vielleicht heute hier in diesem Livestream drin sind und in irgendeiner Form mit dem christlichen Glauben connected sind, entweder ganz fest oder auch mit manchen Fragezeichen, sind wir Experten angesichts dieser Fülle an Bibeln, die wir zur Verfügung haben? Ich will ein bisschen differenziert antworten und eher auf die fromme Seite eingehen. Ja, es gibt meiner Beobachtung nach eine zwar immer kleiner werdende, aber eine Spezies, die durch regelmäßiges Bibellesen sich Step by Step eine profunde Bibelkenntnis erworben hat. Diese Leute gibt es und sie sind da, aber sie sind vielleicht nicht gerade in einer wachsenden Mehrheit. Dann gibt es so, nenne sie mal die Herrnhuter Losung-Spezies. Das sind Leute, die jeden Tag in der Bibel lesen, aber nur ein Vers aus dem Alten und ein Vers aus dem Neuen Testament. Wer die Herrnhuter Losung kennt, dem muss ich das nicht erklären. Der alttestamentliche Vers ist gelost, deswegen auch Losung. Und der neutestamentliche wird dem zugeordnet. Und das liest man dann so als geistliches Mini-Frühstück. Und das ist die tägliche Bibellese des Tages. Und dann gibt es eine Spezies, und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, und ich will auch niemandem wehtun, und ich meine es auch ganz bestimmt nicht böse. Die kennen die aktuellen Lobpreislieder auswendig Und die, so sagen sie von sich, das ist ein Zitat, haben Jesus lieb. Aber mit dem Bibellesen haben sie es nicht so. Das ist nicht so cool, das ist ein bisschen schwierig, da steckt man dann schon manchmal fest. Also man ist von Herzen irgendwie dabei, aber die Bibelkenntnis, die lässt doch deutlich zu wünschen übrig. Die Bibellesepraxis ist nicht cool. Das sind also die Rahmenbedingungen und in diese und nun von ja vielen wird diese Frage gestellt, die heute der Leittext und die Leitfrage dieser Predigt ist, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Fangen wir mal an mit einer jungen Christin, die beruflich viel reisen musste und deshalb mit dem Flugzeug sehr viel unterwegs war. Und das Fliegen hat sie ein bisschen Angst, macht sie immer nervös und deshalb nahm sie ihre Bibel mit, um darin zu lesen, das half ihr irgendwie den Flug zu überstehen. Einmal saß sie neben einem Mann und der sah, wie sie die Bibel aus der Tasche zog und er wandte sich so ein bisschen spöttisch erstmal ab. Und nach einer Weile drehte er sich zu ihr hin und fragte, sagen Sie mal, Sie glauben doch wohl nicht all das Zeug, was da in der Bibel steht. Und dann sagt sie, doch, ich glaube das schon nicht, das ist doch schließlich die Bibel. Ja, und was ist mit dem Typen, der da angeblich 3 Tage im Bauch eines Walfisches verschluckt war und bleiben musste? Ja, sagt sie, oh, Jona, ja klar, ich glaube das. Das steht ja in der Bibel. Und dann sagt er, naja, aber wie konnte der denn 3 Tage im Bauch eines Wals überleben? Das geht doch gar nicht. Dann sagt sie die Frau, ich weiß es auch nicht, aber ich denke, wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich ihn fragen. Dann sagt der Mann sarkastisch, und was ist, wenn Sie ihn dort nicht treffen? Antwortet die Frau, na, dann können Sie ihn fragen. Also Freunde, die nächste Runde wird jetzt etwas ernsthafter bei dieser Frage, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Es gibt ja eine Menge sehr ernsthafter Fragestellungen. Und jetzt mal allen Scherz beiseite, das ist für manche Menschen existenziell von Bedeutung. Und diese Fragen kann man nicht vom Tisch wischen und ich will sie auch nicht vom Tisch wischen. Da ist der Kontext der großen Leiterfahrung von Menschen. Kann ich an einen Gott glauben, der so viel Leid in dieser Welt, aber vielleicht auch ganz persönlich in meinem und in deinem Leben zulässt? Die ganze große Theodizee-Frage, sagen die Theologen dazu. Wie kann das sein, dass Gott so viel Leid zulässt? Kann ich an einen Gott glauben, wenn ich so den Eindruck habe, ich muss meinen Verstand mehr oder minder an der Garderobe abgeben? Wo alle anderen Leute haben ja kein Problem, aber ich schon. Ich habe vielleicht in der Schule gelernt, dass die Welt per Evolution entstanden ist. Kann ich an einen Gott glauben, der mir sagt, das ist alles in 7 Tagen mal ebenso entstanden? Kann ich an einen Gott glauben, dessen Kirche über 2000 Jahre auch für ganz viel Gewalt und ganz viel Unterdrückung verantwortlich ist? Und das waren alles Leute, die mit der Bibel doch auch umgingen. Kann ich an einen Gott glauben, der von sich sagt, dass er ein liebender Gott ist und von dem die Bibel gleichzeitig sagt, dass er Menschen in die Hölle verdammt? Geht das? Also, wir können nicht diese Fragen vom Tisch wischen, aber wir kommen dieser Fragestellung, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht, auf dieser Schiene nicht näher, ist meine Überzeugung. Wir können auch nicht vorab all diese Fragen lösen, die begleiten unser Leben zu einem großen Teil und brauchen Antworten. Ich will mit euch 3 Erkenntnisse teilen, die ich in Bezug auf diese Fragestellung und die ihre Antwort gemacht habe. 3 Erkenntnisse. Und ich beginne mit der ersten, naturgemäß. Glaube ist nicht eine möglichst große Summe von dogmatischen Wahrheiten für richtig zu halten. Also wenn die Fragestellung lautet, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht, dann wäre meine Antwort, Glaube ist nicht eine möglichst große Summe von Wahrheiten, von dogmatischen Wahrheiten für richtig zu halten. Glaube ist auch nicht in erster Linie eine intellektuelle Leistung, dass ich also ganz viel lese und das alles für richtig halte, sondern Glaube, und das ist die erste Erkenntnis, ist eine Liebes- und Vertrauens- und Hingabebeziehung zu Jesus. Glaube ist eine Liebes-, eine Vertrauens- und eine Hingabebeziehung zu Jesus. Wie sind Menschen nach biblischen Berichten zum Glauben gekommen? Ich will ein paar Beispiele einfach kurz nacherzählen, die Geschichten nicht ausführlich lesen. Da sitzt Zachäus, ein Oberzöllner, auf einem Baum, weil Jesus durch Jericho zieht Und er will Jesus sehen, weil er von Jesus viel Gutes gehört hat und viel Interessantes gehört hat. Und er selber als Oberzöllner war nicht gut anerkannt bei den Juden. Und so sitzt er auf dem Baum und Jesus sieht ihn, sagt, Zachäus, komm zu mir runter. Und Zachäus kommt runter und Jesus sagt, ich will gerne bei dir heute zu Gast sein. Und dann geht Jesus in das Haus des Zachäus. Zachäus lädt ihn ein, er lädt noch viele seiner Freunde ein und die feiern da ein Fest. Und Zachäus findet zum Glauben und entschließt sich, alles das, was er an linkischen Dingen und an kriminellen Dingen gemacht hat und wo er Leuten finanziell das Fell über die Ohren gezogen hat, all das will er zurückzahlen, gleich in vierfacher Weise. Also dieser Mann kommt zum Glauben und was wusste er von den Heiligen Schriften? Also wir wissen es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Er kam aus einem jüdischen Kontext. Von daher wird er nicht völlig unwissend gewesen sein. Aber allein die Tatsache, dass er kriminelle Machenschaften als Zöllner, das war damals so üblich, drauf hatte, lässt darauf vermuten, dass ihm das nicht so super wichtig war, was er aus der Heiligen Schrift wusste. Oder da ist schon nach Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten ein Mann aus Äthiopien, ein Finanzminister, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, weil er irgendwie religiös interessiert war, aber eigentlich keine Ahnung hatte, aber irgendwie gehört hatte, vielleicht auch von Jesus gehört hatte. Und so kommt er aus Äthiopien, fährt nach Jerusalem und besorgt sich da Rieseninvestitionen, eine Schriftrolle des Jesaja. Das war ja ein meterlanges Ding, ein tierischer Brecher, sehr, sehr teuer mit unseren 2,90 Euro, wo wir heute ein Taschenbuch kaufen können, nicht ansatzweise zu vergleichen. Er kauft sich diese Schriftrolle und ist auf dem Weg zurück. Und dann wird auf wundersame Weise Philippus zu ihm hingebeamt, sage ich mal. Und der sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Woher auch? Er hatte eine ganz andere religiöse Tradition. Und dann erklärt ihm Philippus Step by Step, was da drin steht. Und die beiden haben ja nicht wochenlang Zeit gehabt. Das war vielleicht ein paar wenige Stunden oder so, die sie darüber reden konnten. Und dann sagt der Mann, ja, ich glaube das alles. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann sagt Philippus, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, du glaubst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, für deine Sünden gestorben ist, dann kann es geschehen. Und dann sagt er, ja, ich glaube. Und dann lässt dieser Mann sich taufen. Was hatte der Ahnung von den biblischen, von den Heiligen Schriften? Minimal. Crashkurs in Sachen Glauben hat er da auf seinem Wagen bekommen. Aber da war nicht viel Dogmatik, die ihm sozusagen eingegangen war. Der wusste ein bisschen die zentralen Dinge, was Jesus anbetrifft. Und dann ging Glaube los. Oder nehmen wir den Gefängnisboss in Philippi. Paulus war mit Silas zusammen nach Europa gekommen. Philippi liegt im ganz tiefen Osten des heutigen Griechenland, kurz vor der türkischen Grenze. Und sie haben da Stress und sie werden inhaftiert im Gefängnis und das war alles ziemlich heftig. Und um Mitternacht gibt's ein schlimmes Erdbeben. Das Erdbeben ist so stark, dass die Mauern sozusagen wackeln und ihre Gefangenschaft sozusagen, die Ketten, in denen sie da waren, irgendwie aufspringen. Und der Gefängnisboss erlebt, was da passiert und er will sich gerade das Leben nehmen, weil er denkt, die sind jetzt doch alle über alle Berge, die Gefangenen. Und da ruft Paulus, nee, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Und ist ja wie vom Donner gerührt und lässt sich sozusagen in dieser Nacht noch das Evangelium erklären und wird getauft, kommt zum Glauben. Was wusste dieser Mann von Dogmatik? Was wusste dieser Mann, der in dem heutigen Europa lebte und der von jüdischem und durch die heiligen Schriften des Judentums geprägten Glauben vermutlich keine Ahnung hatte? Er wusste so gut wie nichts, aber er kam zum Glauben, weil er eine Erfahrung mit Jesus gemacht hatte, mit den Menschen, die Jesus folgten. Und dann natürlich, wenn man schon über solche Geschichten spricht, wie kamen Menschen zum Glauben, dann ist die sprichwörtliche Saulus-Paulus-Bekehrung natürlich zu nennen. Das war wieder ganz anders. Der Saulus von Tarsus lebte zwar in der jüdischen Diaspora, aber er war ein Mann, der fromm war, der Pharisäer war, der es ganz genau nehmen wollte mit all dem, was er gelernt hatte. Der hatte Dogmatik inhaliert bis zum Abwinken. Er kannte das Alte Testament, was wir heute so nennen, vermutlich auswendig. Zumindest das Gesetz Gottes in den 5 Büchern Mose, das konnte er abspulen. Das war ganz einfach für ihn. Und trotzdem, was es mit Jesus auf sich hatte, der Mann hat null Glauben an Jesus gehabt. Er hat die Leute verfolgt, die als Christen unterwegs waren. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um diese Leute zu inhaftieren und möglicherweise Schlimmeres. Und als Philippus Stephanus vorher gesteinigt wurde, paar Tage, paar Wochen vorher, da heißt es in der Bibel, dass er wohlgefällig daneben stand. Er hat sich nicht die Finger schmutzig gemacht, an seinen Händen klebte in diesem Sinne kein Blut, aber er war verantwortlich dafür, dass solche schlimmen Dinge passierten. Und Saulus wird zum Paulus, weil er den erlebte, den er bisher verfolgt hat. Das, was er für ein Hirngespinst hielt, das mit einmal war Realität. Ich bin Jesus, den du verfolgst, heißt es in der Heiligen Schrift, als ein Licht vom Himmel kam und Saulus auf den Boden stürzte und irgendwo merkte, jetzt geht hier was ganz Stranges ab. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und der kommt zum Glauben als jemand, der unser Altes Testament super gut kannte, der aber null Berührung mit Glauben an Jesus hatte, beziehungsweise ganz dagegen war. Also diese Leute, ob das jetzt ein Zachäus, ein Finanzminister aus Äthiopien, ein Gefängnisboss aus Philippi oder Saulus von Tarsus waren, diese Leute waren, ich sage mal, intellektuell sehr unterschiedlich drauf. Sie waren auch religiös mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen unterwegs. Die einen waren da sehr gebildet, die anderen waren da, ja, sagen wir mal, vermutlich nicht sehr gebildet. Und sie sind Jesus begegnet, auf sehr unterschiedliche Weise Jesus begegnet. Und das setzte Glauben in Gang. Da fiel der Funke sozusagen, der zu einem Feuer wurde. Da wurde der Samen des Wortes Gottes in ihr Herz gelegt, der dann so Step by Step eben aufging. Die wenigsten Menschen, auch heute, haben die Bibel, ich sage mal, dreimal durchgelesen, wenn sie zum Glauben kommen. Das mag es auch geben, aber das ist bei den wenigsten der Fall. Das A und O für diesen Schritt zum Glauben zu kommen, ist eine in der Regel höchst individuelle und höchst unterschiedliche Begegnung mit Jesus. Ich denke an einen libanesischen Freund, mit dem wir mal zusammen gewohnt haben, hieß Ahmed, er war Muslim gewesen und sagte, seine Bekehrung zum Glauben, die ganz frisch damals war, sagte er, er hat nachts mehrfach so geträumt, wie so ein Nachtgesicht gesehen. Und da begegnete ihm eine weiße Gestalt und sagte immer, don't be afraid, don't be afraid, hab keine Angst. Und das ist mehrfach passiert. Und irgendwie war ihm klar, auch ein Muslim weiß ja was von Isa, irgendwie war ihm klar, das ist Jesus, der mir da begegnet. Der Mann wäre, ich sage mal durch Bibellesen, ich will nichts spekulieren, aber vermutlich nicht zum Glauben gekommen. Aber durch diese Begegnung mit Jesus ist er zum Glauben an ihn gekommen. Oder Leute beten, vielleicht weil sie verzweifelt sind, vielleicht weil sie es mal probieren wollen, glauben gar nicht allzu sehr und sie erleben in irgendeiner Form eine Antwort von Gott und so entsteht Glauben. Und wenn sie diesen Anfangsschritt des Glaubens gemacht haben, dann empfehlen wir Ihnen doch mal intensiver das Wort Gottes zu lesen und zu studieren. Ihr Glauben sozusagen auch dogmatisch, lehrmäßig auf ein Fundament zu stellen, weil das ja nicht irgendwie eine Hirngespinst ist, die Sache um Jesus von Nazareth, sondern das ist in Raum und Zeit und historisch geschehen, was mit ihm geschehen ist und sich einfach dort mehr zu vertiefen, was durch das Lesen der Bibel ja möglich ist. Also die erste Erkenntnis lautete, Glaube ist nicht die Summe von ganz vielen Dingen, die ich für wahr halte, sondern Glaube ist eine Vertrauens- und eine Hingabebeziehung zu Jesus. Die zweite Erkenntnis, Zweifel ist in der Bibel kein Tabuthema. Also wenn wir sagen, so diese Fragestellung leitet uns, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht. Zweifel ist in der Bibel kein Tabuthema, sondern wird an zahlreichen Stellen sehr offen angesprochen. Da ist, ich will ein paar Beispiele nennen, Johannes, den man den Täufer nannte, ein ziemlich stranger Bursche, der auf Jesus Christus hinwies, auch noch im weitesten Sinne sogar mit ihm verwandt war, der auftrat und predigte und sagte, nach mir wird einer kommen, bei dem bin ich nicht mehr wert, dass ich seine Schuhriemen zubinde. Und er predigte und taufte Menschen im Jordan auf Vergebung ihrer Sünden und sagte, nach mir wird der und der kommen. Und dann kommt Jesus zum Jordan und will sich auch von ihm taufen lassen. Und Johannes checkt, wen er vor sich hat und sagt, nee, wir müssen es umgekehrt machen. Nicht ich taufe dich, sondern du müsstest mich taufen. Du bist doch sozusagen der von Gott Gesandte. Aber Jesus beharrt darauf und so tauft Johannes ihn. Und es muss für ihn ein dolles Erlebnis gewesen sein, dass der, auf den er die ganze Zeit hingewiesen hat, dass der mit einem Mal dort bei ihm erscheint. Und dann gehen, weiß nicht, Jahre, Monate ins Land und Johannes wird inhaftiert, weil er eben ja ein sehr deutlicher Prediger war und das reichte damals bei bestimmten Leuten, um sie in den Knast zu stecken. Und dann hört er, was Jesus so alles macht und das ist ihm so gar nicht göttlich genug, sage ich mal. Der zieht da oben irgendwie um den See Genezareth und predigt und dann hört man zwar von der einen oder anderen Wundertat, aber irgendwie so der Herrscher Israels, das, was man erwartete, das war bei Jesus so gar nicht zu sehen. Er wusste manchmal gar nicht, wo er in der nächsten Nacht schlafen würde. War so eine Art Homeless Preacher, der durch die Gegend predigte. Und Johannes stellt durch seine Jünger, er selbst war im Gefängnis, eine interessante Frage. Matthäus 11, Vers 3. Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Muss man sich vorstellen, er hatte auf Jesus hingewiesen. Er hatte eine sozusagen nicht glaubende Volksmenge gesagt, da kommt einer, der von Gott gesandt ist, der Messias, der wird nach mir kommen und der macht hier sozusagen alles klar. Und dann erlebt er Jesus und dann nagt in ihm der Zweifel, habe ich mich getäuscht? Bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Oder der Klassiker des Zweifels ist der zweifelnde Thomas, nicht? Der Jünger, der nicht dabei war, als Jesus nach der Auferstehung den anderen Jüngern erschien. Und dann kommt Thomas irgendwann wieder und dann sagen sie ihm, wir haben Jesus gesehen. Und er sagt, ey, ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde. Ein Toter ist tot, schon 3 Tage, erzählt mir nicht sowas. Und dann kommt Jesus, erscheint ihm wieder und wendet sich Thomas zu und ja, gibt ihm sozusagen noch eine extra Portion und der kann den Finger in Jesu Seite legen und kann die Nägelmale in den Händen fühlen und er beginnt zu glauben, weil er eben Jesus begegnet. Aber vorher hat er gezweifelt und das ist etwas, was völlig normal ist. Das würde vielen von uns vermutlich so gehen. Oder wenn man, das kann ich jetzt nur streifen, ins alttestamentliche Buch Hiob hineinschaut. Hiob war ein Mann, der einerseits zutiefst gläubig war und auf der anderen Seite alles das, was ihm widerfahren ist, ließ ihn zutiefst zweifeln, ob das, was da sozusagen abgeht, er hat so viel Leid erlebt, ob das alles noch mit Gott zu tun haben kann. Letztes Beispiel, das ist der Vers, ich habe ja von den Losungen schon erzählt, es gibt immer so einen Vers für das ganze Jahr, die man die Jahreslosung da nennt, ist übrigens nicht ausgesucht, sondern wird von einem Gremium ausgesucht, also nicht gelost, sondern ausgesucht. Und da ist eine Geschichte, wie ein Vater seinen kranken Sohn, wir würden heute vielleicht sagen, er hat eine Epilepsie, wie ein Vater seinen kranken Sohn zu Jesus bringt und ihm beschreibt, was mit diesem Sohn los ist. Und Jesus dann ihn sozusagen zum Glauben auffordert oder dafür, dass er eben Großes zu tun vermag. Und dann ruft dieser Vater oder betet einen Satz. Und dieser Satz lautet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich kann bei diesem Satz sehr gut mitfühlen. Ich glaube, ja, da ist zu viel passiert, als dass ich meinen Glauben über Bord werfen würde. Kann nicht passieren. Aber gleichzeitig kenne ich diese Situation, wo zwar Glaube irgendwie da ist und die theoretische Überzeugung, dass Gott große Dinge zu tun vermag, aber wenn ich dann am Krankenbett eines sehr schweren kranken Menschen stehe und für ihn bete, dann kann ich zwar meinen Wunsch Gott gegenüber sagen, und das tue ich auch, dass er mit heilender Kraft in das Leben dieses Menschen hineinkommt, aber ich kenne sehr gut diese Reaktion, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ich dann nämlich ehrlich in mein Herz hineinschaue, dann ist da nicht nur fester Glaube, sondern auch manches Fragezeichen. Dieser nagende Gedanke, was ist, wenn Gott nicht erhört? Also ich kenne den relativ gut. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das habe ich auch in anderen Zusammenhängen erlebt. Da sind Menschen zum Glauben gekommen aus meinem Lebensumfeld, wo ich ehrlicherweise sagen müsste, wenn das nach meinem Glauben gegangen wäre, dann wäre das nicht passiert. Ich konnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass jemand so radikal Saulus, Paulus-mäßig sein Leben heute noch verändert, wie ich das bei einzelnen meiner Bekannten und Freunde erlebt habe. Und ehrlicherweise, ich habe den Wunsch gehabt, jawohl, aber eine innere Überzeugung, dass das geschehen wird, da war manchmal viel zu viel Unglaube dabei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ich so meine inneren Befindlichkeiten scanne, dann ist das ein für mich zutiefst sympathisches Gebet, weil es sehr ehrlich ist und weil es all das andere, was in mir auch sich abspielt, nicht ausblendet. Das ist ein Gebetsschrei, der ehrlich ist, der knochenehrlich ist. Der lässt einen Blick hinter die Kulissen zu, in die Untiefen oder die Tiefen beides meines Herzens. Dieser Gebetsschrei, der ist ein Plädoyer gegen jede fromme, aufgesetzte Frömmigkeit, wo man irgendwas anderes darstellt, als wirklich der Fall ist, sondern wo ich einfach nicht ein allglattes Gebet abspule, sondern Gott ehrlich sage, wie es in meinem Herzen aussieht. Auch die Psalmen in der Bibel haben da so einiges zu bieten. Also wer glaubt, die Psalmen sind alles glaubensvolle Gebete, das mag für ein paar der Psalmen zutreffen. Aber für eine ganze Reihe trifft auch viel Unverständnis zu, was Leute vor Gott gebracht haben, wo sie bestimmte Zusammenhänge nicht verstehen, wo sie Gott förmlich anklagen, dass er dies oder das so zulässt. Und in der Bibel ist das alles drin. Da sind nicht nur die glaubensvollen Helden erwähnt, sondern da sind auch die Menschen erwähnt, die manchmal richtig Mühe hatten mit Gott und mit dem, was er tat oder was er nicht tat. Also ich glaube ja, aber Unglaube, Zweifel ist etwas, was in den biblischen Texten nicht irgendwo am Rande nur vorkommt. Also ein kurzes Zwischenfazit, bin ja so ein klein bisschen größer an das Thema jetzt rangegangen, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Unsere erste Antwort war, was ist eigentlich Glaube? Wir haben gesagt, es ist eine Vertrauens-, eine Liebes-, eine Hingabebeziehung zu Jesus. Wir haben festgestellt, dass Menschen zum Glauben gefunden haben, die fast keine Ahnung hatten von Jesus, bis auf einen Crashkurs, den sie in wenigen Stunden bekommen hatten und die dann zum Glauben kamen. Im Hebräer 11, Vers 1 wird einmal eine Definition von Glauben gegeben. Und die lautet, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Da kommt auch wieder das Stichwort Vertrauen vor. Interessant zum Verstehen, was Glaube ist, ist auch eine Geschichte oder besser gesagt ein Mann, von dem Jesus voller Anerkennung sagt, dass er solchen Glauben wie bei diesem Mann in ganz Israel, man höre, in ganz Israel nicht gefunden habe. Das muss ein bemerkenswerter Typ gewesen sein. Und es ist ein römischer Soldat, der sogenannte Hauptmann von Kapernaum, so wird er in der Bibel genannt. Und ich will die Geschichte kurz nacherzählen, weil dieser Mann irgendwann sagt, er hat ein krankes Kind und er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort, obwohl du gar nicht da bist. Er lässt das über seine Soldaten vermitteln. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Aber ein paar Aspekte dieser Geschichte sind in Bezug auf das Thema Glauben oder muss ich glauben, sehr bemerkenswert. Hier wird nicht irgendein vom Leben gezeichneter schwacher Mensch als Beispiel genommen, der sozusagen die Krücke des Glaubens vielleicht braucht, wie der eine oder andere ja oft denkt, um so irgendwie recht und schlecht durchs Leben zu kommen. Nein, sondern es wird als Vorbild für beispielhaften Glauben wird ein Soldat genommen, und zwar einer, der in der militärischen Karriere schon etwas auf der oberen Karriereleiter angekommen ist, ein Hauptmann. Und ja, dieser Mann ist gewissermaßen im Auslandseinsatz, obwohl die Römer das vielleicht nicht so gesehen hätten. Und als gestandenes Mannsbild, wie man weiter südlich hier von uns sagen würde, ist er sozusagen unterwegs und ist sicher ein Besonderer gewesen. Ein Hauptmann der römischen Armee, das war schon was. Und was sagt diese Geschichte über den Glauben? Über diesen Mann, der von Jesus als so ein positives Beispiel in ganz Israel, hätte er nicht solchen Glauben gefunden, der von Jesus in dieser Weise erwähnt wird. Hatte dieser Mann die hebräische Bibel gelesen? Also die Geschichte sagt dazu nichts, aber er war Römer. Vermutlich war er gar nicht der Sprache mächtig. Also ich gehe mal davon aus, dass er sie nicht gelesen hatte. Er hatte ein bisschen was von Jesus gehört. Und diese Geschichte macht deutlich, um zu glauben, musst du nicht sozusagen alles Fromme und den Glauben schon mit der Muttermilch eingesogen haben. Du musst auch nicht, wer weiß, wie viel Vorwissen haben. Glaube kann ganz klein beginnen. Die Bibel sagt einmal, das geht so mit der Sache des Reiches Gottes, mit dem Glauben los, wie mit einem Senfkornsamen. Super klein, super unscheinbar, gar nicht richtig zu sehen. Aber aus diesem kleinen Minisamenkorn wächst ein großer Baum, in dem die Vögel des Himmels später ihre Nester bauen. Und das So kann man Glaube vergleichen. Glaube beginnt ganz klein, aber es kann etwas Großes daraus werden. Und Glaube ist eben auch im Leben dieses Mannes eine wachsende Vertrauensbeziehung zu Gott. Obwohl er so wenig vielleicht dogmatisch wusste, setzte er sein ganzes Vertrauen auf Gott. Ich will es noch einmal bei einem Beispiel sagen. Ich hoffe, dass wir alle Menschen nennen können mit Namen, von denen wir sagen würden, sie sind gute Freunde. Und gute Freunde, das sind Menschen, zu denen wir Vertrauen haben. Und wenn wir einmal die Geschichte einer Freundschaft uns vor Augen führen, vielleicht hat jeder so einen Menschen vor Augen, an den er denkt, wenn es darum geht, einen guten Freund oder eine gute Freundin zu haben. Und wie man gelernt hat, sozusagen sich aufeinander zu verlassen. Wie ist das losgegangen? Ganz klein in aller Regel. Man kannte sich ja nicht. Irgendwann hat man sich kennengelernt. Und dann gibt es Erfahrungen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Versprechen werden eingehalten, Termine werden eingehalten. Und irgendwann sagt ihr, nach so einer Geschichte, wo diese Erfahrungen zunehmen, das ist ein guter Freund, das ist eine gute Freundin von mir. Wir gehen durch dick und dünn, wir können uns ganz aufeinander verlassen. Und ich glaube, mit dem Glauben mit Gott ist das ganz vergleichbar. Am Anfang bist du vielleicht skeptisch. Da gibt es so viele Gründe, warum diese Skepsis da ist. Einige davon habe ich im Laufe der letzten Minuten genannt. Und es gibt aber Menschen, die du eigentlich nicht für abgedreht hältst, die von sich sagen, sie glauben. Und die dich vielleicht ermutigen, erste Schritte des Glaubens zu gehen. Und in dir keimt so ein Gedanke auf, na, wenn dieser oder jener glaubt, dann kann das ja nicht ganz so verrückt sein, wie ich vielleicht eigentlich mal gedacht habe. Dann wirst du vielleicht ermutigt, in der Bibel zu lesen. Und du tust das, beginnst in der Bibel zu lesen, verstehst ganz viel nicht, aber anderes verstehst du vielleicht. Stößt dann auf ein Versprechen, das lautet, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Du sagst, könnte das auch für mich gelten? Und du sprichst vielleicht dein erstes persönliches Gebet, so zaghaft und ungewohnt das für dich sein mag, und es beginnt sich irgendwo etwas zu verändern. Manchmal relativ dramatisch, manchmal auch Step by Step. Du bittest Gott um etwas und Gott antwortet. Und nach wächst eine Beziehung zu Gott, die du irgendwann mal mit dem Stichwort Vertrauen bezeichnet würdest. Ich vertraue ihm. Ich verstehe vielleicht nicht alles, auch wenn ich nach wie vor in der Bibel lese, ist mir längst nicht alles klar, aber das ist zu viel Erfahrung, die mir einfach sagt, da ist was dran. Ich kann das nicht vom Tisch wischen. Und du lernst eben auch mit Erfahrungen umzugehen im Laufe deines Lebens dann als Christ, wo du spürst, Gott erfüllt nicht einfach alle meine Wünsche, was ich gerne hätte. Du lernst dich vielleicht auch den Herausforderungen seines Wortes zu stellen, aber du entdeckst, wie Glauben eine Geschichte ist, wo Glaube immer vertrauensvoller, immer mehr in Hingabe an Gott gelebt wird und du immer mehr mit seinem Wort in Berührung kommst. Aber es beginnt oft ganz klein. Und Zweifel, das war die zweite Erkenntnis, ist gar nicht schlimm. Zweifel gehört förmlich zum Glauben dazu. Manchmal sind die Leute, die zweifeln, vielleicht die, die viel mehr nachdenken als andere, die einfach nur alles abnicken. Dritte Erkenntnis und letzte Erkenntnis für heute. Der Glaube, das hatten wir gesagt, lebt nicht nur von Erfahrung. Das kann man dann auch gut bei Paulus entdecken. Paulus ist ein Mann, der auf der einen Seite Erfahrungen mit Gott gemacht hat, und auf der anderen Seite ist er jemand, der für, ich sage mal, ja, auch richtige Theologie kämpft. Er hatte seine Erfahrungen gemacht. Er hatte Schiffbruch erlitten, Hilfe Gottes erlebt an so vielen Stellen. Die Apostelgeschichte erzählt von vielen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und gleichzeitig kann er als Völkerapostel auch für die richtige Lehre kämpfen. Also da kommt er oder schreibt an die Gemeinde in Korinth, die er selbst gegründet hat. Und dann hört er von dieser Gemeinde, einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und dann ist Paulus Reaktion nicht, naja, das kann man so und so sehen und die postmoderne Variante, da ist ja so beides möglich, sondern er fängt an zu kämpfen und sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist dies nicht, dann ist das nicht, dann ist jenes nicht. Und er kämpft dafür, dass die richtige Lehre weitergegeben wird. Oder er schreibt einen Brief an die Galater, auch eine Gemeinde, die er gegründet hat, wo er gehört hatte, dass die sozusagen wieder in alte Gesetzeszusammenhänge zurückfallen. Und der Galaterbrief wird von manchen Leuten als eine Kampfschrift beschrieben, wo er nach meiner geliebten Jerusalemer Übersetzung sagt, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Galater 3,1, wo er sagt, was ist in euren Schädel gekommen, dass ihr mit einmal so schräg glaubt? Es ist doch klar, dass ihr sozusagen ohne Jesus nicht klarkommt und trotzdem bastelt ihr da immer noch alles mögliche andere dazu. Also da ist kein postmodernes, so jeder so, wie es ihm gerade passt bei Paulus, sondern gerade in den Grundfragen des Glaubens, da kann er super kämpferisch werden und dafür eintreten, dass eben bestimmte Dinge wirklich bei den Leuten im Kopf und Herz sind. Paulus, was hätte er gesagt auf die Frage, muss ich alles glauben, was, ich sage mal, in der Heiligen Schrift steht, denn die Bibel in unserer heutigen Form, die hatte er ja noch gar nicht. Ich glaube, Paulus hätte gesagt, so verstehe ich seine Briefe, du musst auch gut begründet glauben. Wenn du Erfahrungen mit Gott gemacht hast, dann ist das super. Das ist ein Standbein des Glaubens. Aber wenn du versuchst, den ganzen Tag auf einem Bein zu stehen, dann merkst du, dass es irgendwann instabil wird. Du brauchst das andere, die sozusagen die lehrmäßige, die dogmatische Seite, das, was Gott, was in Jesus für dich geschehen ist. Und bau dir nicht irgendwie eine private Religiosität zusammen, die sozusagen deine persönliche, höchst eigene Religiosität ist, sondern verlass dich auf das, was Gott in seinem Wort durch Jesus Christus gesagt und getan hat. Also Paulus wäre, glaube ich, beides. Er würde für die Glaubenserfahrung kämpfen, aber er würde gleichzeitig auch für das feste Fundament, wie er das einmal im Brief an die Korinther nennt, kämpfen, das gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Also ich will zur Landung ansetzen. Muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Viele fromme Menschen, denen ist die Fragestellung schon suspekt, haben wir festgestellt. Und meine These ist, manche können Fragen an die Bibel vielleicht nicht nachvollziehen, steile These, weil sie die Heilige Schrift selbst noch nie gründlich gelesen haben. Ich möchte darum für Sympathien werben, auch für Leute, die an der Stelle Mühe haben und vielleicht manchen Zweifel an die Heilige Schrift rangehen. Weil diese Leute manchmal mehr nachdenken als ein frommer Kopfnicker, der alles abnickt, was er je gehört hat. Ganz am Ende der Bibel, fast ganz am Ende, steht ein kurzer Brief, der kommt in unserer Bibellese nicht so furchtbar häufig vor. Das ist der Judasbrief, nur eine Seite lang vielleicht in der Bibel oder etwas mehr. Und dieser Judasbrief ist auf der einen Seite eine scharfe Auseinandersetzung mit Leuten, die bewusst Irrlehre in Gemeinde Jesu hineinbringen und Leuten, die bewusst Unruhe stiften wollen in der ersten Gemeinde. Und Judas ist nicht zimperlich, wie er mit diesen Leuten umgeht. Also in der postmodernen Denke würde man sagen, ey, halt mal den Ball flach. Also da werden Leute ganz schön angeschossen, die das in bewusster Weise tun. Aber dann folgt am Ende, fast am Ende dieses Briefes im 22. Vers, unvermittelt eine fast milde Aussage, und die lautet, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das heißt, Judas konnte sehr wohl unterscheiden zwischen denen, die sozusagen absichtlich der Gemeinde Knüppel zwischen die Beine stecken wollen und die irgendwie zu Fall bringen und niedermachen wollen, und denen, die irgendwie ja trotz allem guten Wollen nicht sofort auf Spur kommen. Erbarmt euch derer, die zweifeln, finde ich ein sehr wunderschönes Wort. Das sind nämlich Leute, in die man nicht immer mehr einfach nur Dogmatik reinstopfen kann, sondern denen man erstmal deutlich machen muss, Glaube ist eine wachsende Beziehung zu Gott, zu Jesus, die durch Liebe und Vertrauen zu ihm gekennzeichnet ist. So geht es los und so soll es wachsen. Und viele Menschen können, glaube ich, nicht so sehr unterscheiden zwischen einem Glauben, den sie eher als ein Fürwahrhalten für sich beschreiben würden, als Glaube, den man eher mit einem Wort wie Hingabe definiert. Da habe ich vielleicht noch nicht mal alles gehört, was zum christlichen Glauben im Detail gehört, aber ich gebe mich trotzdem Jesus hin und will ganz mit ihm unterwegs sein. Da passt dann das Wort du musst überhaupt nicht mehr, weil Glaube Freiheit ist und Liebe und Hingabe an Jesus. Und ich will zum guten Schluss gerade die Menschen noch mal unter uns einladen, die vielleicht an der Stelle mit der Bibel auch ein bisschen Mühe haben, die manches im Alten Testament gelesen haben, was keine leichten Geschichten sind, sehr brutale Geschichten zum Teil auch, wo man sagt, puh, also wenn ich mir das vorstelle, was mir da gerade präsentiert wird, auch in biblischen Texten, das ist schon heftig. Versucht sozusagen einen anderen Weg zu gehen, indem du zu Jesus betest, indem du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen. Und dann wird, das ist meine Erfahrung über die Jahre gewesen, manches in der Bibel Step by Step auch klarer. Und manches, was vielleicht hart ist und auch unverständlich ist, klärt sich. Und manches klärt sich vielleicht auch nicht. Aber die Erfahrung, dass Jesus mit dir ist und mit dir unterwegs ist, die Erfahrung des Glaubens, die überlagern auch das ein oder andere Fragezeichen, was in deinem Leben vielleicht noch existiert. Es gibt ein berühmtes Zitat, was oft in Predigten genannt worden ist. Und ich will es an das Ende dessen stellen, was ich sagen möchte. Es ist von Mark Twain. Die meisten Menschen, so hat er gesagt, haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe.